Anstoß, der Fußball-Podcast.
Geil.
Weißt du, was ich mir vorgenommen habe für die heutige Folge?
Na?
Es ist ja die Liga der Nachspielzeit. Die Bundesliga ist eine reine Nachspielzeitliga, wie wir am ersten Spieltag gelernt haben. Ich möchte ganz viel Vorspielzeit machen mit dir. Ganz viel Vorspielzeit. Wer sind wir eigentlich? Was machen wir eigentlich? Und wo waren wir eigentlich?
Wo waren wir die vergangenen zwei
Wochen
Monate?
Und Monate, zwei Monate, genau.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich heute dann dieses Setting hier aufgebaut habe, wir sind ja bei mir im noch nobleren Nobelviertel, du bist ja wieder vorbeigekommen, nach all der Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe damit gefremdelt, aber ich habe gesagt so, kann ich das noch? Können wir das noch? Kann ich noch lustig sein? Können wir noch geckig sein? Können wir noch Fußball? Können wir noch gemeinsam? Wir haben festgestellt, wir haben seit über einem halben Jahr nicht mehr gemeinsam in diesem Zimmer gesessen.
Das stimmt, weil die Folgen vor unserer Sommerpause haben wir immer remote aufgenommen. Du hier oder woanders, ich bei mir zu Hause im Podcastkeller. Jetzt bin ich rausgefahren ins noble Nobelviertel und hab vergessen, dir ein Geschenk mitzubringen. Ich hatte was für dich besorgt. Ich war im Urlaub, bin vor einer Woche wiedergekommen, war in Frankreich. Ich habe den Sanifair-Bon im Auto vergessen. Der war doch für dich. Den habe ich extra nicht eingelöst. Den wollte ich dir schenken.
Wie viel war da drauf? 50
ein,
Cent?
Ein Euro. Mittlerweile okay. Ein Euro. Pipi machen kostet auf deutschen Raststätten 1 Euro.
Ja, aber Pipi in den Augen hatten natürlich auch die FC St. Pauli-Fans. Und deswegen zauber ich jetzt aus meiner rechten Hosentasche einen Becher. Auf dem Tisch steht unter anderem Wasser. Wir haben auch Kaffee und Erbsen, Proteinmilch, natürlich auch wieder die French Press. Und ich habe für Michael Augustin einen passenden FC St. Pauli Becher, den ich dir hiermit übergeben möchte. Was steht da drauf?
Wenn das Koffein kickt. Witzigerweise habe ich bereits am Samstag aus einem ähnlichen Becher getrunken, wenn du auf der Pressetribüne sitzt, wo ich war, um das Spiel gegen Borussia Dortmund zu übertragen, dann darfst du ja keine Getränke, keine Flasche mit rausnehmen. Die könnten ja als Wurfgeschoss missbraucht werden. Deswegen hat man so einen Becher bekommen. Und jetzt habe ich auch so einen. Und da kippe ich gleich nicht die Fritz Cola rein, sondern das Gerolsteiner Wasser. Wir werden heute ganz viele Marken nennen, weil wir immer noch auf der Suche nach einem Sponsor sind. Weißt du, was mir ganz besonders gut gefällt hier in deinem Podcast-Zimmer? Du hast Blumen auf dem Tisch.
Das stimmt.
Und zwar Lego-Blumen. Ja. Die können nie verwelken. Die musst du auch nie gießen. Das ist total nachhaltig.
Definitiv. Die habe ich extra, um das hier so ein bisschen muckelig zu machen. Und ihr merkt, dass wir wieder reinkommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese leichte Aufregung bzw. die Skepsis verflog auch heute, als ich ja gepostet habe. Ich bin ja für die Social-Media-Abteilung und gleichzeitig für mit unserem 27-köpfigen Team, mit den ganzen Influencerinnen und Influencern verantwortlich dafür, dass wir auch social-medial vertreten sind. Und als ich dann gepostet habe, dass wir heute wieder zurückkommen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich über die Resonanz gefreut. Ich habe das dir ja auch gerade eben schon kurz vor der Folge gesagt. Da kam ein endlich und schön, dass ihr wieder da seid und ich kann es kaum erwarten. Und die sozusagen,
der Feuer-Emoji.
Ja, der Feuer-Emoji, der Daumen nach oben, alles Mögliche. Und deswegen muss ich sagen, vielen Dank schon mal dafür. Wir werden uns alle Mühe geben. Und was hast du, ich möchte es trotzdem wissen, ich möchte von dir wissen, was hast du in den vergangenen zwei Monaten gemacht?
In all den Jahren.
Ja. Fangen wir an mit Tag 1.
Tag 1 war, glaube ich, noch die Zeit vor den Sommerferien. Wir sind ja in Hamburg spät dran mit Sommerferien. Also ja. Wir haben den 25. August. Es ist mittlerweile 16.10 Uhr und es sind noch Sommerferien. Ich war tatsächlich im Urlaub, so 2,5 Wochen in Südfrankreich, da wo ich mit meiner Familie auch in den beiden Jahren davor war. Es war ganz, ganz toll. Es war ein Sommer mit ganz wenig Fußball. Ich habe die Club-WM sein lassen. Ich habe die Frauen-EM sein lassen und ich habe die U21 auch weitestgehend ignoriert. Das einzige Spiel, das ich in den letzten Wochen gesehen habe, also das war natürlich Dortmund-St. Pauli, weil ich da gearbeitet habe, das war tatsächlich das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Norderstedt, weil auf dem Campingplatz, auf dem wir waren, waren auch zwei befreundete Familien und deren Kinder und Väter sind St. Pauli-Fans und die hatten Sky Go und dann haben wir tatsächlich da dieses ja sehr, sehr lange Spiel geguckt. Mit vielen Elfmetern und vielen Torschüssen, aber gar nicht so vielen Toren.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach Müßiggang.
Und du so?
Ich habe mich vor allen Dingen gefragt, würdest du dir denn trotzdem nach all dieser Fußballabstinenz noch zutrauen, den Unterschied zwischen Marco Friedl und Michael Zetterer hinzubekommen?
Eieiei, ne? Die arme Kollegin von Sky.
Das ist gemein, ne?
Ja, das ist gemein. Er war, glaube ich, gar nicht so erfreut darüber und hat wohl auch ziemlich ungehalten reagiert, nachdem das Interview zu Ende war. Er trug ja das Trikot seines ehemaligen Mitspielers und auch Freundes Michael Zetterer.
Ja.
Und sie hätten, oder die hatten, glaube ich, auch vor der Übertragung bereits ein Gespräch. Ich weiß nicht, ob das auch ein Interview war oder ob die sich einfach nur getroffen hatten. Und dann hat Katharina Kleinfeld, heißt sie, ne? Das ja. ist übrigens auch die Lebensgefährtin von Sebastian Kehl, vom Dortmunder Sportdirektor. Dann hat sie, weil sie das Trikot sah, ihn mit einem Eintracht Frankfurt-Spieler verwechselt. Ja, Blackout. Ich finde das aber auch irgendwie menschlich. Also, kann mal passieren.
Ja, also das find ich auch. Ich meine,
Florian Wittke. Wir haben uns doch gar nicht vorgestellt. Das ist Fabian, ne? Ja. Fabian Wittke. Mein Name ist uninteressant.
Michael Augustin, der oft kopierte und wirklich nur sehr, sehr selten erreichte. Aber ja, man weiß ja nicht, wie so eine Situation zustande kommt. Und man muss dazu ja auch sagen, vielleicht hat ihr ja auch, du kennst es ja selber aus deinen Magenta-Übertragungen. Man hat ja immer dann auch so einen Knopf im Ohr. Du hast einen Regisseur und vielleicht kriegt man da ja auch mal eine falsche Anweisung. Dann bist du vielleicht noch irgendwie gedanklich in deinen Moderationskarten, in deinen Fragen verstrickt. Und dann sagt vielleicht jemand zu dir, da steht jetzt Zetterer vor dir. Oder Zetterer haben wir jetzt für dich, weil der es vielleicht selber gerade in dem Moment nicht gecheckt hat.
Die hat sich verzetterert.
Ja, definitiv. Es soll natürlich nicht passieren, ist natürlich umso heiterer, wenn es denn doch passiert. Wie sagt man so schön, auch davon lebt es doch noch, oder? Also wir machen es nicht wie Robert Habeck, wir fangen nicht zum 1. September an aufzuhören, sondern wir hören Ende August, aufzuhören.
Wir hören mit der Sommerpause auf.
Genau,
wir fangen wieder mit den regelmäßigen Podcasten an.
Und es ist ja auch eine Menge passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Wir werden nur über die Leistungsdaten von John Tolkien sprechen, über nichts anderes in dieser Folge. Ansonsten war sonst noch was? Nee, natürlich reden wir vor allen Dingen über die erste Fußball-Bundesliga.
Also Heinheim-Wolfsburg nimmt hier eine sehr große Rolle.
Definitiv. Und der FC Bayern München, damit ging es Freitag los. Wollen wir mal auf die Bayern schauen? Wollen wir mal auf das Ole Werner-Debüt in der ersten Fußball-Bundesliga bei RB Leipzig blicken?
Ja, und vielleicht auch trotzdem noch so eine kleine Folgenvorschau geben. Wir sprechen noch über Werder Bremen. Das war gar kein guter Start. Wir sprechen über das Bundesliga-Comeback des HSV. Meine Eindrücke vom Millerntor. Freitag steht hier in Hamburg ja auch das Stadtderby an. HSV gegen St. Pauli. Aber die Bayern, genau, lass uns chronologisch vorgehen. Ole Werner, der hat keinen auf die Mütze bekommen, sondern einen auf die Kappe, ne? Auf die RB-Kappe. Ich tue mich immer noch schwer, Ole Werner in diesem Kostüm zu sehen. Das löst in mir ein Störgefühl aus.
Ja, das gar nicht. Ich glaube, das einzige Störgefühl, was man haben kann, so ein bisschen vielleicht auch als objektiver Fan, wenn man jetzt nicht unbedingt, sag ich mal jetzt sagen, St. Pauli HSV-Fan oder Borussia Dortmund-Fan ist, ist damit eigentlich auch schon die Spannung der gesamten Saison dahin?
Ja.
Ich glaube ja.
Ja.
Ich glaube ja. Also die ganz große Frage, wer wird in diesem Jahr Zweiter, beziehungsweise wer kann dann, meistens ist es ja so bis Mitte Februar, vielleicht auch bis Ende Februar, den Bayern so ein bisschen Paroli geben. Ich glaube, die einzige Antwort ist Eintracht Frankfurt in diesem Jahr. Ich glaube,
interessant, nachdem du sie ja in der vergangenen Saison auf einem Abstiegsplatz gesehen hast. Aber Eintracht Frankfurt ist auch mein Vizemeistertipp, ganz im Ernst.
Ja,
Eintracht
Frankfurt
habe ich schon von einigen Menschen, die sich mit Fußball, auch beruflich mit Fußball beschäftigen, in den vergangenen Tagen gehört.
Auch da können wir natürlich auch nochmal gesondert drüber sprechen, oder beziehungsweise das können wir natürlich, oder da können wir auch nochmal ein bisschen dichter ranzoomen, weil da ja trotzdem auch, wie sagt man so schön in Frankfurt, ein großer Adlerlass im Kader war, ne, mit Etikete und.
Das kennen die doch.
Aber genau, bei
erst
denen ist
es. Erstmal Musch weg, dann Etikete, ja. Die verpflichten immer nach Johnny Burkhardt und vor allen Dingen auch Litz Doan ist, finde ich, ein super Transfer, passt perfekt zur Eintracht Frankfurt.
Und dann gibt es ja noch einen, das haben wir seit Libuda nicht gesehen, meine Damen und Herren. Usun, immer wieder Usun, der,
ich finde das immer so geil, wie dann auch so Superlative geschaffen werden,
der jüngste Spieler, der 19 Jahre alt ist und noch vor September ein Tor und zwei Vorlagen gegeben hat, das hat es in der langen, ruhmreichen Eintracht Frankfurt-Geschichte noch nie, noch gar nicht gegeben. Und jetzt zeige ich Ihnen nochmal die Flanke auf den zweiten Pfosten. Auf Baroja, der den da reinköpft mit seinen Rasterzöpfen und das weite Rund, die Schlachtenbummler zum Jubeln bringt. Usun, Usun, immer wieder. Ja.
Aber jetzt zum Beispiel nicht zu verwechseln mit Uso. Also Uso, nee. Griechisch, Usun, Türkisch.
Ja.
Der startet durch. Das wird seine Saison.
Ich glaube auch. Und der ist erst 19.
Jetzt ist 19.
Aber
er war ja in der vorletzten Saison auch schon ein sehr zuverlässiger Zweitligatorjäger beim 1. FC Nürnberg.
Das stimmt. Und ja,
aber das gesagt, hat jetzt mit Leipzig und
hat
Bayern
Leipzig,
nicht so viel zu tun.
Hat mit Leipzig nichts zu tun. Mir hat auch ein treuer Hörer dieses Podcasts geschrieben, dass ich natürlich so nach und nach auch alle Medien an Diaz abgearbeitet haben mit ihren Wortspielen, weil das war natürlich Buenos Dias, ne?
Ja, ja.
Das ist ja völlig klar. Und nachdem man das dann, glaube ich, während des Live-Spiels hörte, kopierte es dann, weiß nicht, erst, ich sag jetzt mal irgendwas, ne? Also kann auch eine andere Reihenfolge gewesen sein, erst die Bild-Zeitung, dann der nächste und dann der übernächste, bis die DPA-Kolleginnen und Kollegen das dann auch noch am Ende einmal rausgehauen hatten. Ja, also ich stelle mal so eine steile Prognose auf, und zwar, also wenn du dir diesen Kader von RB Leipzig anguckst, dann wird man ja eigentlich erstmal sagen, nach wie vor schon nicht ganz oberstes Regal, aber schon höheres Regal, also auf definitiv jetzt keine Mannschaft, die jetzt aber unbedingt...
Šeško,
ja,
mit aber, einem bocklosen Xavi Simons und seinem Openda.
Ja, aber Openda, genau, und das ist das Interessante, du hast gerade gesagt, bocklos. Ich glaube, wenn RB Leipzig nicht aufpasst, dann können sie ganz schnell in so ein Hoffenheim-Wolfsburg-Grau verschwinden.
Oh, das wäre schön.
nein, wirklich, weil das ist jetzt, glaube ich...
Das meine ich auch, Jens, das wäre schön.
Das ist,
wirklich schön wäre das.
Das ist jetzt, glaube ich, die ganz spannende Frage, ob man wieder Mannschaften, das ist ja gerade bei diesen Vereinen wie Hoffenheim, wie Wolfsburg, auch der Fall, wo der Standort vielleicht als solcher nicht ganz so attraktiv ist, die Tradition nicht ganz so zu Hause ist und du dann trotzdem eben bei diesen Standorten ein Gefühl, eine Mannschaft bauen musst. Und wir wissen, in der langen Historie auch jetzt des VfL Wolfsburgs mittlerweile in der Fußball-Bundesliga ist das auch sehr, sehr selten gelungen im Verhältnis immer zu dem, welche Mittel man zur Verfügung hatte.
Ja.
Das ist, haben wir auch in der vergangenen Saison drüber gesprochen, in Hoffenheim katastrophal gewesen.
Die Erwartungshaltung ist eine andere als die sportliche Performance.
Genau, auch im Verhältnis zu dem, was man so für Möglichkeiten hat. Und das ist natürlich in Leipzig jetzt ähnlich. Ursprünglich mal angetreten, um regelmäßig Champions League zu spielen, deutscher Meister werden zu wollen, natürlich völlig klar.
Jetzt haben die Leipziger dienstags, mittwochs und auch donnerstags frei.
Ja, und jetzt hast du da so 0-6 im Gepäck. Und wie ich gelesen habe, auch schon hat Ole Werner die erste Krisensitzung da anberaumt. Ja, also schlechter kannst du ja nicht starten, ne?
Ja, und für die Bayern kann es kaum besser starten. Harry Kane hat ja noch vor dem Spiel gesagt, das sei der kleinste Kader, in dem er bisher gespielt hätte.
Ja.
Das war ja im Prinzip Futter für die Negativberichterstattung, die man ja auch, nachdem die Zahl der Abgänge höher gewesen ist als die Zahl der Neuzugänge, durchaus nachvollziehen kann. Aber das ist so typisch bayerisch, und das ist ja nicht erst seit Freitag so, sondern seit den vergangenen Jahren. Immer wenn, so eine Krise ist ja auch das völlig falsche Wort, aber immer wenn gefühlt die Berichterstattung im Vorfeld eines Spiels einen sehr negativen Touch hat, dann sind die Bayern besonders da. Sie haben die Muskeln angespannt, sie wollten, glaube ich, auch ein Zeichen setzen, um allen zu zeigen in diesem Eröffnungsspiel, das ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal hatte, wer die Nummer 1 im Land ist. Und für mich ist das der Beleg dafür, dass die Bayern am Ende wieder mit 15 bis 20 Punkten Vorsprung deutscher Meister werden. Und dass die noch auf der Bank saßen, gar nicht so schlecht sind, hat ja Lennart Karl auch gezeigt. Auch der hätte ja fast noch ein Tor geschossen. Was wäre das gewesen, wenn der getroffen hätte?
Das wäre ein Karl-Tor.
Ein Karl-Schlag. Das wäre ein Karl-Schlag gewesen. 22.02.2008. 22. Februar 2008, sein Geburtsdatum. Der ist erst 17. Ich habe mal nachgeguckt. 2008 hat Manuel Neuer seine zweite Saison als Stammtorwart bei Schalke 04 gespielt. Und über Manuel Neuer hat der Hermann Gerland, der im ZDF-Sportstudio zu Gast war, sehr unterhaltsam, kann ich empfehlen, vielleicht mag der eine oder die andere das noch in der Mediathek nachgucken, gesagt, der Neuer, der wird ja 40 im Jahr 2026, der wird noch ein paar Jahre spielen. Der kann noch ein paar Jahre spielen. Das war auch Gerlands Empfehlung für die deutsche Nationalmannschaft, für Julian Nagelsmann. Und wenn er tatsächlich noch ein paar Jahre spielen sollte, Manuel Neuer, dann wird er demnächst mit Spielern zusammenspielen, die am 22.02.2018 geboren worden sind.
Ja, absurd, ne? Also wenn wir uns dem nähern, dann muss man, glaube ich, aber auch ganz ehrlich sagen, dass wir für die Bayern, glaube ich, eine Saison haben, die auf Bundesliga-Ebene extrem leicht wird, und das sage ich jetzt auch so, und zwar, weil du sowohl bei Borussia Dortmund eben keinen gefestigten Kader hast, du bei Bayer Leverkusen diesen gigantischen Umbruch hast.
Jetzt will auch noch Hincapié weg, habe ich heute gelesen.
Ja.
Das wäre der nächste Stammspieler aus der Meistermannschaft von vor zwei Jahren.
Genau. Und du dann mit dem VfB Stuttgart auch jetzt mit dem 1:2 bei Union Berlin wahrscheinlich dann auch vielleicht eher wieder natürlich auch mit diesen ganzen Themen drumherum.
Das glaube ich nicht.
Undav, nicht in Form, Woltemade will weg, das wissen auch alle.
Über den können wir ja auch mal reden, aber ich glaube, der VfB Stuttgart, der war ja in der vorletzten Saison Vizemeister, Mio ist weg.
Saudi-Arabien.
Aber ansonsten hat die Mannschaft ja auch von der Altersstruktur ein enormes Entwicklungspotenzial. Ich halte Sebastian Hoeneß für einen exzellenten Trainer. Ich habe gesagt, Eintracht Frankfurt traue ich die Vizemeisterschaft, also den Platz mit großem Rückstand hinter den Bayern zu. Aber dem VfB Stuttgart traue ich auch Platz 2 oder 3 zu. Ich sehe die beiden Mannschaften besser als Borussia Dortmund und besser als Bayer Leverkusen im Umbruch.
Ja, das würde ich, glaube ich, so nicht unterschreiben. Aber weiß ich noch nicht. Also die Stuttgarter, muss man auch nochmal gucken, ob das jetzt wirklich dabei bleibt, dass Nick Woltemade noch in eine weitere Saison geht. Aber wie gesagt, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Mit Mio auch natürlich so ein bisschen launisch, ein unfassbar starkes erstes Drittel gespielt in der vergangenen Saison, aber dann natürlich auch so ein bisschen abgefallen, aber trotzdem haben sie mit ihm auch große Qualität verloren. Und wie gesagt, ich sehe da einfach noch vor allen Dingen nichts Gefestigtes, aber was ich auch eigentlich sagen wollte, bei den Bayern sehe ich dafür keine großen Ambitionen, um in der Champions League weiterzukommen. Also zumindest nicht mit dem Kader. Die haben sich ehrlich gesagt ja auch die häufig zitierte Butter sehr viel und sehr häufig vom Brot nehmen lassen. Viele Transfers, die angekündigt waren, haben nicht geklappt. Sie haben auch mal wieder so dieses typisch Bayern-like. Wir setzen eben nicht auf junge Spieler, auf Talente, sondern sie haben 70 Millionen auf den Tisch geknallt, was in dem Sinne auch, also klar, für viele Vereine ist es eine große Kunst, weil sie das Geld nicht haben. Aber es ist ja in dem Sinne nicht sonderlich kreativ, 70 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, einen fertigen Spieler zu holen.
Das stimmt.
Aber
trotzdem kommt ja Lennart Karl auf seine Einsätze. Sie setzen nicht auf Talente, stimmt ja nicht ganz. Und wenn du siehst, dass ja auch Alexander Pavlovic und auch Jamal Musiala, der ja wahrscheinlich in diesem Jahr kein Bundesligaspiel mehr bestreiten wird, weil er noch verletzt ist, auch aus dem eigenen Nachwuchs kommen und ja wahrscheinlich die Mannschaft des FC Bayern über Jahre hinweg prägen werden. Also das ist schon so, dass da eine Durchlässigkeit da ist und dass da Leute aus vom FC Bayern Campus bei den Profis zum Einsatz kommen.
Das stimmt, aber ich würde zum Beispiel bei Jamal Musiala das so sehen, dass sein Talent so viel größer ist, als jetzt sozusagen sein Alter es am Ende hermacht, wenn du verstehst, was ich meine. Also ich glaube, das ist ein so großes Ausnahmetalent, dass er eben schon so früh so gut war, dass er in Anführungsstrichen schon fertig war und schon auf einem so hohen Niveau angefangen hat. Und was ja der komplette Gegenbeweis wäre, dass Paul Wanner, der jetzt ja eigentlich, wo Jamal Musiala nicht mehr da ist oder wo er jetzt so langfristig verletzt ist, dass er dann eben auch weiß, dass er wahrscheinlich nicht auf seine Spiele kommen wird.
Wobei gerade jetzt noch nicht so weit, hätte er nicht so eine Chance gehabt, auf seine Einsätze zu kommen. Das hat ja Max Eberl auch sehr traurig oder zornig gemacht. Und der Wanner ist jetzt für 15 Millionen Euro nach Eindhoven gewechselt, geht den Mario Götze Weg. Und ja, er will mehr Spielzeit haben, ist vielleicht ein bisschen ungeduldig. Ob es die richtige Entscheidung ist, weiß nicht, muss man nochmal 1-2 Jahre abwarten vielleicht.
Ja.
So lange wollen wir nicht mehr warten. Du hast gerade schon Nick Woltemade angesprochen, ist zwar nicht chronologisch, ist eher rückwärtsgewandt, aber auch ein Thema, was ja noch aktuell ist. Wollen wir das mal abhaken? Hat ja durchaus auch Berechtigung, in diesem Zusammenhang genannt zu werden, weil wir ja auch eben den VfB Stuttgart angesprochen haben. Sein Transfer zum FC Bayern ist noch nicht zustande gekommen, obwohl die Münchner 60 Millionen Euro für ihn geboten haben.
Und dieser Podcast lebt ja auch so ein bisschen von Ressentiments, während du mich ja immer ganz gerne daran erinnerst, was ich in den vergangenen Jahren für Fehlthesen aufgestellt habe, erinnere ich ja ganz gerne immer unsere Stussis daran, dass du ja schon damals gesagt hast, als er noch in Elversberg gespielt hat, den müsste sich eigentlich mal der FC St. Pauli holen. Den müsste er sich eigentlich mal holen, weil ich glaube, der kann man richtig gut erwähnen. Das ist ein richtig geiler Kicker.
Ja, und jetzt ist er ein geiler Kicker, aber der falsche FC interessiert sich für ihn.
Ja.
Aber der VfB hat ihn noch, ne? Also der VfB Stuttgart, der ja morgen im Pokal bei Eintracht Braunschweig spielt und wahrscheinlich jetzt noch eine Woche seine konsequente Haltung durchziehen muss, dann schließt das Transferfenster. Kannst du es verstehen, dass die Stuttgarter den Wechsel abblocken und dann auch zumindest in phasenweise missmutigen Nick Woltemade ertragen haben und sich sagen, mein Gott, 60 Millionen, sie haben 75 Millionen aufgerufen, nee. Wir lassen es durchaus zu, dass der dann in einem Jahr ablösefrei nach München geht.
Ja, ja und doch, also ich kann ein Stück weit den VfB Stuttgart verstehen. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, ich meine, was hat Nick Woltemade jetzt gemacht, ne? Er hat ein starkes halbes Jahr gespielt. Der war jetzt ja auch.
Ja, ich würde sagen, Dreivierteljahr, ne? Also ja. die Champions League hat er nicht gespielt, weil er ja gar nicht für den Kader vorgesehen war. Aber das war schon eine sehr gute Saison. Er ist halt ein sehr besonderer Spieler, haben wir ja auch oftmals schon angesprochen, der gar nicht auf so eine klare Offensivposition festgelegt ist. Aber ich fand, das war schon eine gute Saison.
Es war eine richtig gute Saison, aber die Frage ist natürlich, ob er eine derartige Saison gespielt hat, um dann für 60, 70 Millionen irgendwie so.
60 haben die Bayern geboten, ja. 75 hat der VfB aufgerufen.
Genau. Ja, aber ob man dann da wirklich sagen muss, der ist jetzt schon seine 75 Millionen wert. Auf der anderen Seite, ja, klar, hat er wahrscheinlich noch einen langfristigen Vertrag oder beziehungsweise hat er ja einen langfristigen Vertrag. Dass du natürlich auch irgendwann die Tür zumachst und sagst, wir schauen dann eben auf unsere eigenen Ziele und auf das, was wir erreichen wollen, das kann ich schon verstehen. Und nur weil die Bayern jetzt irgendwie, da sind wir wieder bei der fehlenden Kreativität, vielleicht denn jetzt nicht irgendwie selber sich einen Spieler irgendwo zurecht scouten, den man dann auch langsam behutsam aufbaut, sondern die sagen so, okay, hier geht jetzt jemand weg, beziehungsweise hier ist jemand verletzt, wir müssen da jetzt schnell handeln, dann hauen wir dem VfB Stuttgart 50 bis 60 Millionen auf den Tisch und dann sollen sie uns mal rüberwachsen lassen. Das kann ich auch schon verstehen, dass man das ablockt, bestimmt, ja.
Ich finde das ehrlich gesagt erfrischend, dass das nicht funktioniert, dieser typische Bayern-Reflex. Die Bayern sind ja sonst immer durch ein Spielwarengeschäft gewandelt mit prallem Portemonnaie in Bremen, in Karlsruhe, in Leverkusen, in Dortmund, haben alle, zumindest national, fast alle Spieler bekommen, die sie haben wollten. Jetzt gab es einen Korb von Florian Wirtz, es gab einen Korb vom VfB Stuttgart in Bezug auf die Verpflichtung von Nick Woltemade. Das finde ich schon mal gut, dass das nicht funktioniert. Mich erinnert das so ein bisschen an die Posse um Robert Lewandowski von vor ein paar Jahren. Der wollte ja, bevor er dann tatsächlich zum FC Barcelona wechselte, auch ein Jahr vorher schon dahin und war dann irgendwie so halb im Streik, wenn ich das noch so dunkel erinnere, und hat dann aber trotzdem in der dann beginnenden Saison seine Tore abgeliefert. Und ich glaube, so wird es auch mit Nick Woltemade beim VfB Stuttgart sein. Möglicherweise ploppt das Thema in der Winterpause nochmal auf. Aber ich habe witzigerweise ein Gespräch darüber gehabt mit einem Fußballfunktionär am Wochenende. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen jetzt nennen darf. Ich mach's mal nicht, weil das war, bevor ein Interview stattfand, so im privaten Bereich. Und wir guckten irgendwie auf die Kicker-App oder ich fütterte ihn mit den aktuellen Zwischenständen. Und dann habe ich gesagt, ich habe den VfB Stuttgart übrigens ziemlich weit oben. Und dann fing er von sich aus an, ey, was der VfB macht, das ist Geldverbrennung. Wie können die 50, 60 Millionen liegen lassen für Nick Woltemade? Er kann diese Haltung nicht verstehen. Und dann habe ich gesagt, ja, so denkt man vielleicht, wenn man bei Werder Bremen oder beim SC Freiburg oder vielleicht bei einem kleineren Verein in Verantwortung ist. Aber Stuttgart in dieser wirtschaftlich starken Region mit Top-Sponsoren wie Porsche und Mercedes-Benz hat halt auch eben eine andere finanzielle Power im Background. Und dann kann man sich das vielleicht doch erlauben, ja, und will nicht den sportlichen Erfolg gefährden. Also ich kann das schon verstehen.
Ja, genau. Das ist ja der Punkt, dass du deinen eigenen sportlichen Erfolg gefährdest, indem du da einen mittlerweile ja absoluten Stammspieler, Nationalspieler, dann dazu dem in dem Sinne ja dann doch auch Konkurrenten ziehen lässt, und irgendwie musst du das kompensieren, und das ist wahrscheinlich auch der VfB Stuttgart nicht imstande, so eben mal so schnell zu tun. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ich kann das gar nicht so final beantworten, habe mir auch Gedanken darüber gemacht. Ich meine, eigentlich ist ja der Platz vorne an der Sonne beim FC Bayern München im Sturmzentrum auch belegt.
Da ja, aber er ist ja kein klarer Mittelstürmer. Er spielt ja auch hinter den Spitzen. Er kann auch irgendwie auf so einer halben Position spielen. Er ist ein Achter. Er kann in der Offensive eigentlich alle Positionen spielen. Und deswegen, da wo Gnabry jetzt gespielt hat gegen Leipzig, genau, da könnte Woltemade auch spielen. Ja. Also er wird nicht Harry Kane verdrängen. Und Nein. Das System wird auch nicht dann auf zwei Stürmer umgestellt, damit man Woltemade in die erste Elf integrieren kann. Den sehe ich dann eher auf einer Position weiter da hinten.
Das stimmt, aber ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass er zum FC Bayern München gehen würde und sofort absoluter Stammspieler werden würde.
Nee, aber die haben ja so viele Spiele. Du kommst ja relativ schnell auf deine Einsatzzeiten in allen Wettbewerben, ne?
Ja, das wahrscheinlich schon, aber...
Aber in Stuttgart haben sie genauso viele Spiele. Also der VfB ist ja auch international vertreten. Warte mal.
Nee. Ist. Stuttgart ist doch. Sind die noch Elfter geworden, oder nicht?
Jetzt wird's peinlich.
Ihr merkt, wir sind doch schon ein bisschen länger raus.
Wir sind richtig gut vorbereitet.
Aber der VfB Stuttgart ist doch international dabei, weil er den DFB-Pokal gewonnen hat, oder?
Ja, natürlich. Genau, das meine ich ja.
Guck mal, siehst du?
Ja, richtig.
Boah. geil.
Schweißausbrüche schon.
Ich glaube,
als Pokalsieger bist du automatisch für die Europa League startberechtigt.
Ja. So. Jetzt haben wir es, ne?
Ja, der Anschlussfaktencheck während der Aufzeichnung. Ja, Nick Woltemade, großes Thema, nicht nur, weil er fast 2 Meter groß ist, sondern weil ja der größte Verein Deutschlands, der reichste Verein Deutschlands, einer der größten Vereine der Welt, sich diesen Spieler nicht leisten will und ihn nicht so einfach bekommt, wie es in der Vergangenheit bei anderen Spielern immer der Fall gewesen ist. Spannend, durchaus spannend.
Ja.
So, wenn wir chronologisch weiter vorgehen, dann sind wir irgendwann am Samstag angekommen. Was war für dich die größte Überraschung am Nachmittag? Der Sieg von Augsburg in Freiburg, der Sieg von Hoffenheim in Leverkusen oder der Sieg von Union Berlin gegen den VfB Stuttgart?
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass man wahrscheinlich so eher so zucken würde und sagen würde, okay, ja, Hoffenheim in Leverkusen, auf der anderen Seite eben auch nicht, weil da bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Und wenn wir jetzt ein bisschen gemein sind, können wir ja mal auf einen Zettel aufschreiben, was wir glauben, was die erste Trainerentlassung sein könnte. Und ich könnte mir das vorstellen, dass
dafür brauchen wir keinen Zettel, das können wir hier einfach sagen.
Ich tippe irgendwas, obwohl ich, wie gesagt, den persönlich sehr, sehr gerne mag, aber ich tippe irgendwas zwischen Ole Werner und Erik ten Hag. Ich glaube, dass es nicht so einfach zu stemmen ist, dass es auch bei Leipzig keine Frage der individuellen Klasse ist, sondern dass es bei Leipzig eine Frage der Stimmung ist. Du hast ja auch gesagt von diesem beleidigten Xavi Simmons. Und ich glaube auch, dass es in Leverkusen, du schickst dir ja nicht an, dass du in diesem Jahr Meister wirst. So, aber ich glaube, dass dieser riesengroße Umbruch im Kader dauern wird, bis man wieder so richtig in die Spur kommen wird. Und aber ich
das
glaube,
weiß
dass
doch jeder der Verantwortlichen,
ja, ich glaube,
wird Ten Hag Zeit bekommen, glaube ich,
ja, aber
um eine neue Mannschaft.
Aber lass die doch mal Anfang November 9. sein, so, oder dann lass die nochmal 3 Spiele am Stück verlieren. Ich bin mir sicher, dass das nicht so funktionieren wird, wie man das momentan vielleicht noch sich erhofft. Und was war das die größte Überraschung? Ich glaube, also schon doch Richtung Leverkusen, ja, Union Berlin und Augsburg. Ja, Augsburg-Freiburg. Ich würde, glaube ich, dann tatsächlich eher auf Union Berlin gehen.
Ja, und du? Für mich auch ein Abstiegskandidat.
Ja.
Dass Union gegen Stuttgart gewonnen hat, aber erstes Heimspiel, die alte Försterei war aufgezündet. Für mich war der Sieg von Hoffenheim in Leverkusen trotz des großen Umbruchs die größte Überraschung. Aber weißt du, wen ich beim Spiel Freiburg gegen Augsburg gesehen habe? Ich habe Christian Streich gesehen.
Echt?
Und zwar als Sandro Wagner verkleidet. Hast du gesehen, wie Wagner bei seinem Bundesliga-Debüt in der Coachingzone abgegangen ist?
Ja.
Wie der gestikuliert hat, wie der rumgeschrien hat, wie der ausgetickt ist, hat ja auch die gelbe Karte gesehen, hat sich anschließend dafür entschuldigt. Also das sollte er nicht zu oft machen, weil dann würde er, das ist jetzt meine These, bereits am 5. Spieltag seine erste Gelbsperre absitzen. Trainer werden ja nach 4 gelben Karten für ein Spiel stillgelegt sozusagen, und das ist auch nicht gut. Das erzeugt ein erhöhtes Herzinfarktrisiko, also er muss da wirklich aufpassen. Der war völlig drüber.
Also
Adrenalin mehr als sein Körper verarbeiten konnte, glaube ich.
Ja, er hatte das ja im Vorwege. Ich hatte mir die Pressekonferenz vor dem Spiel angeschaut, so an sich abprallen lassen, so, ob er aufgeregt sei. Und nein, überhaupt gar nicht, weil das ist natürlich auch nicht so Sandro Wagner-like, der ja so ein bisschen, also hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, als hätte man Zlatan Ibrahimovic bei Temu bestellt, ne? Dann bekommt man Sandro Wagner, der ja auch ein sehr großes Ego vor sich herträgt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, haben wir auch drüber gesprochen, auch häufig liefert, ne? Der auch sehr, sehr schlagfertig daherkommt. Und ich glaube, mit seiner Art dann am Ende auch, ich weiß jetzt nicht, inwiefern er wirklich auch schon ein richtig guter Trainer ist, aber ich glaube, er kann mit seiner Art auch sehr, sehr viele Leute mitnehmen. Und ich glaube, das, was wir da gesehen haben, das, was du auch eben beschrieben hast aus der Coaching-Zone, das ist vor allen Dingen auch ganz viel Explosion oder eine Entladung gewesen von Druck, die er schon sich auch gemacht hat. Natürlich, also wenn du da jetzt im ersten Spieltag erstmal ordentlich einen auf die Mütze bekommst, dann stehst du zu Hause auch schon wieder unter Druck.
Ich halte von ihm sehr viel, das habe ich ja auch jetzt schon zigfach hier erwähnt im Podcast, und bin nur der Meinung, wenn du so energisch auftrittst in der Coachingzone, dann haben die Schiedsrichter dich auf dem Kieker, und dann, ich meine, Bo Henriksen ist jetzt in seiner 3. Bundesliga-Saison, der hat es ja auch noch nicht kapiert, aber ich glaube, so in dieser emotionalen Liga wird Sandro Wagner auch auftauchen. Und deswegen wird er auf jeden Fall nicht ohne Gelbsperre durchkommen. Obwohl er ja gesagt hat, nach dem Spiel, er hatte sich fest vorgenommen, ohne eine gelbe Karte die Saison zu beenden. Die Saison dauert auch diesmal 34 Spieltage. Er hat nach dem ersten Spieltag jetzt schon seine erste gelbe Karte. Also da muss er ein bisschen ruhiger werden.
Ja, Sandro Wagner muss ruhiger werden. Auch da haben sich natürlich ordentlich die Medien verausgabt mit den Wagner-Festspielen. Mhm. Aber auch da lassen wir sie erstmal weitermachen, oder?
Ja, wir können ja über die Millerntor-Festspiele sprechen. Da war ich am Samstag, St. Pauli gegen Borussia Dortmund, 3:3. Und das war ja aus Dortmunder Sicht eher eine Niederlage. So waren auch die Reaktionen nach dem Spiel aus Sicht des FC St. Pauli. Obwohl es in Anführungsstrichen nur ein Punkt war, war es ein Sieg, weil die Tore zum 2:3 in der 86. und 89. Minute gefallen sind. Du machst gerade ein schmerzverzerrtes Gesicht, weil du nicht drüber sprechen willst oder weil du dir das Knie an der Tischkante gestoßen hast?
Ich habe gerade im linken hinteren Oberschenkel einen unfassbar krassen Krampf gehabt. Ja, aber der löst sich langsam.
Du musst mehr Magnesium nehmen. Du läufst ja auch wieder. Du läufst nicht nur diesen Podcast langsam zur Höchstform auf. Du bereitest dich auf einen weiteren Marathon vor.
Das stimmt.
Dürfen das der Anschluss-Community schon sagen oder ist das noch ein Betriebsgeheimnis, ein Laufgeheimnis?
Das dürfen wir verraten.
Ja? Ja. Fabian läuft demnächst Oktober oder September?
Oktober.
Den Chicago-Marathon.
Ja, das stimmt.
In Chicago.
Das ist meistens so, ne?
Ja.
Obwohl, man könnte auch sagen, so, nachdem es ja auch die EM 2020 im Jahr 21 gab, könnte es ja auch der Chicago-Marathon, der mittlerweile in Saudi-Arabien stattfindet, sein. Aber nein, es ist tatsächlich der Chicago-Marathon.
Wir schicken Fabian ins Jahr des künftigen WM-Gastgebers. Nach der ja gerade angefangenen Saison findet ja in den USA, in Kanada und in Mexiko eine Fußball-WM statt. Und Fabian läuft alle Spielorte ab.
Das stimmt.
Am besten ohne Krampf. Geht's denn wieder?
Servus, ich wollte mich auch noch mal ganz kurz halten. Chicago, lieber Fabian, wenn du da ein paar Sightseeing-Tipps brauchst, ich kann dir verraten, wo Kenneth Kronholm und ich gerne mal abends ein Bierchen trinken gegangen sind. Und ja, so wird's sein.
Kenneth Kronholm, der ist jetzt Berater.
Ja?
Der war damals Torhüter, ne? Und Mannschaftskamerad von Bastian Schweinsteiger bei Chicago.
Feier.
Ja. Feier. Apropos Feier, gefeiert wurde auch am Millerntor. Und zwar ein Punktgewinn, 6 Tore, also das kommt auch selten vor, dass St. Pauli 3 Tore in einem Spiel erzielt. In der vergangenen Saison waren es in 17 Heimspielen, in der vergangenen Saison hat St. Pauli von 17 Heimspielen 11-mal kein Tor geschossen. Ist das so kompliziert? Nee, kann man verstehen, ne?
Ja.
Also 11-mal stand vorne die 0 in 17 Heimspielen und am Samstag gegen Dortmund stand vorne die 3. Ich bin einmal mehr bestätigt worden, was für ein guter Trainer Alexander Blessin ist, der ja mit dieser Mannschaft, oder nicht mit dieser Mannschaft, sondern mit einer Mannschaft, die in der vergangenen Saison noch anders aussah, vorzeitig den Klassenerhalt geschafft hat. Und jetzt muss ich auf meinen Zettel gucken, weil es waren doch einige. Treu, Gilavogie, Saad und Weißhaupt konnten nicht gehalten werden. Teilweise wie Gilavogie und Weißhaupt waren sie ausgeliehen, Treu und Saad sind verkauft worden und 5 neue waren in der Startelf, 5 von 11, das ist dann schon fast die Hälfte. Pirka, der finde ich sehr dynamisch war auf der rechten Abwehrseite, Fujita, der auf der Doppel-6 richtig gut war neben James Sands, der ja aufgrund seiner Verletzung und weil er ja auch erst seit Januar da spielt, auch schon als Neuzugang nochmal zu bewerten ist und die waren gut in der Balleroberung, aber auch spielerisch waren die beiden richtig gut und ich glaube, dass es Irvine schwer haben wird, wenn er nach überstandener Verletzung wieder fit sein wird, an Fujita und auch an Sands vorbeizukommen. Oppi war links vorne dabei als linker Außenverteidiger und in der Offensive Pereira, Lars und Untonji. Und ich war sehr, sehr angetan.
Ich finde, das ist aber ganz gut, also eine Aussage, die könnte man auch so bei so einer Familienfeier sagen. Ne? Wie war es gestern? Ja, Oppi war auch ganz vorne dabei.
Oppi war,
genau. wer war hinten? Oh, nö, Oppi war schon ganz vorne dabei.
Ja, Oppi ist
der auch nicht hingelangt.
Dieser Oppi ist noch sehr jung, 23 Jahre jung. Aber St. Pauli fand ich spielerisch gut, war gleichwertig, phasenweise sogar besser als Borussia Dortmund. Und das hat mich sehr überrascht, dass die Mannschaft trotz dieses Umbruchs, den man ja im Erfolgsfall lieber nicht machen würde, aber gezwungenermaßen machen musste, schon so gut funktioniert hat. Und für mich war das ein verdienter Punktgewinn. Das hat auch Niko Kovac, der BVB-Trainer, nach dem Spiel gesagt, der seiner Dortmunder Mannschaft die fehlende Einstellung vorgeworfen hat. Das ist ja auch so ein Problem. Da ist man ja wieder bei dem Überbegriff Mentalitätsfrage, dass sich Trainer unabhängig durch alle Saisons, durch viele der vergangenen Saisons bei Borussia Dortmund zieht, der BVB-Kader ist noch nicht so richtig komplett. Jetzt ist ja in der vergangenen Nacht Chukwuemeka fest verpflichtet worden vom FC Chelsea. Die individuelle Klasse eines Guirassy und eines Brandt, der nach seiner Einwechslung ein geiles Tor gemacht hat, ist natürlich unfassbar gut und Spieler dieser Qualität gab es bei St. Pauli nicht. Aber das Kollektiv bei St. Pauli, das hat echt gut funktioniert und das Stadion ist dann ja spätestens ab der 86. Minute mit dieser enormen Nachspielzeit von 10 Minuten nochmal richtig angezündet worden. Weil das hat Bock gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Dortmunder, die waren am Ende mega enttäuscht, aber auch in ihrer Analyse so, dass sie gesagt haben, ja, das ist schon okay, dass wir hier nicht gewonnen haben.
Ja, also ich habe die letzten, fast die ganze zweite Halbzeit, aber so ja ungefähr so die letzten 35, 40 Minuten habe ich gesehen. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ist, wie der FC St. Pauli weitergespielt hat. Ich finde, wenn der FC St. Pauli im Ballbesitz ist, selbst gegen diese Vereine, und ich habe ja zum Beispiel auch dieses Spiel in der vergangenen Saison oder aus der vergangenen Saison zu Hause gegen Leipzig zum Beispiel auch noch im Hinterkopf, wo sie auch ein wirklich sehr, sehr starkes Spiel gemacht 0-0, haben. Ja. Genau, 0-0. Aber eben nicht so dieses, du könntest auch so 0-0 so analysieren, ja, da haben sie wahrscheinlich irgendwie 7 Pfosten und Latten und der Torhüter wächst über sich hinaus kassiert. Nee, sondern mitgespielt, den Gegner teilweise auch dominiert, eigene Chancen kreiert, die dann am Ende nicht ummünzen können. Aber so habe ich dann auch den FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund gesehen. Und ich hatte eigentlich eher so, können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, so die Abstiegskandidaten, wenn es in diesem Jahr nicht Frankfurt wird, dann muss es mindestens andere sein. Ich hatte schon so ein bisschen gedacht, auch so nach den schleppenden Transfers, es ging ja so ein bisschen schleppend los mit den Neuzugängen beim FC St. Pauli, hatte ich so gedacht, da fehlen mir jetzt irgendwie gerade noch so diese ganz klaren Verstärkungen, die habe ich so erstmal nicht gesehen.
Es gibt ja 9 neue insgesamt.
5 ja, genau.
Waren in der Startelf, also auf dem Transfermarkt. Ist da schon
genau, dann hinten raus
in beide Richtungen viel passiert.
Genau, aber auch so mit natürlich Abgängen wie Gilavogi, bei dem man dachte, so, das wäre eigentlich auch einer gewesen, den man schon auch gerne behalten hätte. Also auch
ja, da war es ja so, dass St. Pauli die Kaufoption gezogen hat, aber sein Verein hat ein Rückkaufrecht und das hat der Verein dann gezogen und
genau.
Den hätte St. Pauli gerne gehabt, auf jeden Fall.
Dann natürlich aber auch noch mit Irvine, dann mit der Verletzung und so. Und dann hatte ich gesagt, so, okay, ich bin da mal gespannt. Wie gesagt, dann kamen ja noch ein paar Neuzugänge dazu, aber natürlich auch Namen, die jetzt mir erstmal nicht so ganz viel schon im Vorwege sagten. Und
mir ja auch nicht.
Dann also aber sozusagen das jetzt.
Von Ricky J. Jones habe ich noch nie gehört und von Pereira Lars und Uton G bis vor einigen Wochen auch noch nicht.
Ricky J. Jones klingt wie so ein Schauspieler aus den 90ern, ne? The Rock mit Sean Connery und Ricky J. Jones.
Der schnellste Spieler
der Welt. Ja, natürlich. Der schnellste Spieler der Welt. Das sagt man doch auch immer so in so Stadionmoderationen, ne? Ihr seid das beste Publikum, das jetzt gerade hier ist. Das ist so ein bisschen so wie der schnellste Spieler der Welt.
Aber ja. Schnelligkeit, vielleicht nicht die beste Überleitung, aber Laufintensität. St. Pauli hat, ich habe mir die Daten nochmal angeguckt, in Summe 122 Kilometer zurückgelegt, Borussia Dortmund 117 Kilometer knapp, also 5 Kilometer mehr. Und das war ja auch die große Stärke des FC St. Pauli. St. Pauli führt in der Bundesliga, also das sind die Daten der vergangenen Saison, die wenigsten Zweikämpfe, weil die Mannschaft aber auch läuft, weil sie Räume zuläuft und weil sie oftmals schon da ist, wo der Gegner hinkommt. Und das, finde ich, ist ein, das ist nicht hoch genug zu bewerten, wie Alexander Blessin relativ schnell erkannt hat, was die Mannschaft braucht, also diese Mannschaft, aber auch die Mannschaft in der vergangenen Saison nach dem Aufstieg, der ja unter Fabian Hürzeler mit einer ganz anderen Art Fußball zu spielen zustande gekommen ist. Und St. Pauli brauchte ja auch so ein paar Wochen, um anzukommen in der ersten Liga, aber hat dann sowohl in der vergangenen Saison als auch jetzt in dem Auftaktspiel gegen Dortmund gegen jeden Gegner phasenweise, nicht immer 90 Minuten, aber phasenweise mitgehalten und ist nie wirklich abgeschossen worden.
Ja.
Und die Mannschaft ist stabil und ich glaube, klar ist St. Pauli ein Abstiegskandidat, Rang 15 wäre ein Erfolg, aber St. Pauli wird nicht absteigen. Es gibt schwächere Mannschaften.
Über welche?
Eine werden wir, glaube ich, noch sprechen. Werder Bremen. Und ja, auch wir werden auch über den HSV noch sprechen. Der HSV muss diesen Lernprozess, die erste Liga nach 7 Jahren in der zweiten kennenzulernen, erst noch machen. Ich habe da eine Idee, dadurch, dass wir noch über den HSV und Werder sprechen wollen und ja auch vielleicht noch so eine kleine Vorschau auf das Hamburger Derby geben wollen. Wir könnten ein bisschen Spannung aufbauen, indem wir die Kultrubrik starten und so etwas sagen wie: nach einer kurzen Unterbrechung geht's weiter. Keine Werbeunterbrechung, die gibt's hier nicht in diesem Podcast, weil wir keine Sponsoren haben. Aber es gibt natürlich die Unterbrechung der Kultrubrik und das ist für jeden da draußen immer die Möglichkeit mitzuraten.
Definitiv. Und jetzt, übrigens, ich soll dich ganz lieb grüßen von unseren Sportcast-Ultras, die ich getroffen habe. Ich war in diesem Jahr auch schon als Reporter unterwegs und zwar beim VfB Lübeck gegen Darmstadt 98 im DFB-Pokal.
Ah, okay.
Ja, also liebe Grüße und heiße Küsse.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Was habe ich diese Melodie vermisst?
Ja, das war der Remix mit Stereo Act und David Guetta. Hast du gehört, ne?
Ein bisschen hab ich gehört, aber neu aufgelegt. Auch die neue Version klingt ja mindestens genauso gut wie die alte.
Geil, oder?
Definitiv. Kann man das so sagen? Geil.
Ja, jetzt kommt wieder die altbewährte Frage. Möchtest du anfangen oder soll ich?
Du bist hier der Gastgeber, du stellst die Regeln auf. Du hast hier Hausrecht und das erste Wort.
Hausrecht. Landfriedensbruch. Dann fang du doch mal an. Ich bin mal gespannt, wie gut deins ist und ob ich mich dann für meins schämen muss oder wie sonst auch immer. Fang du mal an.
Ja, überrasch mich, hat Michael. Auch tatsächlich was los mit einem der Themen zu tun, die wir nach dieser Kultrubrik noch behandeln wollen, mit dem HSV, der ja wieder da ist, der sein letztes Spiel in der ersten Liga gegen Borussia Mönchengladbach bestritt. Das war im Mai 2018, 2:1 gewonnen. Und gestern gibt's das, was für ein Zufall, wieder gegen Borussia Mönchengladbach.
Meinst du, da hat der DFL-Planer gesagt, so komm, das machen wir jetzt mal so, ja, ne?
Der DFL-Planer hatte auf jeden Fall ein funktionsfähiges Langzeitgedächtnis. Ich möchte mit dir die Startelf von 2018 durchgehen beim HSV.
Okay.
Ist das auch deine Überraschung?
Nee.
Nee? Okay, weil wir hatten das ja auch schon mal, dass wir uns beide dasselbe ausgedacht hatten.
Ich habe die Startelf von Borussia Mönchengladbach.
Okay, na gut. Ich
von diesem Wochenende allerdings.
Ach gut.
Ich habe die von Breda. Weißt du, wer da spielt?
Von NAC Breda. Luis Holtby. Ja, genau. War er in der Startelf?
Hat auf jeden Fall schon ein Tor geschossen, ja, in seinem ersten Spiel.
Und Fiete Arp auch, ne? In Dänemark.
Der ist ja andauernd, wie heißt das dann noch? Tubok-Spieler of the Match oder irgendwie sowas.
Das war, ne? Armin Gigovic, hast du den auch verfolgt?
Nee.
Okay. Ja, okay. Gut. Zurück ins Jahr 2018. Ich lese dir die Startelf des HSV vor. Allerdings musst du in dem Spiel, das heißt dabei oder nicht dabei, dich entscheiden.
Okay.
Wer stand im Tor? Julian Pollersbeck oder René Adler?
Julian Pollersbeck.
Richtig. Ja.
Weil René Adler war, glaube ich, da schon in Mainz.
Der war da schon weg, ja. Rechtsverteidiger, Gotoku Sakai oder Hiroki Sakai?
Gotoku.
Richtig, Hiroki war mal in Hannover. Innenverteidigung, Kyriakos Papadopoulos oder Johan Giroud?
Sag nochmal bitte.
Kyriakos Papadopoulos oder Johan Giroud? Also alle haben mal beim HSV gespielt, aber nicht alle in dem Spiel. In derselben Saison.
Vielleicht. Johan Giroud, das war ja in der Schweizer. Und Papadopoulos war der Grieche.
Giroud war auch mal in Hannover.
Ja, ja.
Papadopoulos war mal bei Schalke beispielsweise.
Ich sag Giroud.
Papadopoulos. Ah. Giroud war früher.
Okay.
Zweiter Innenverteidiger, Gideon Jung oder Emir Spahic?
Jung.
Ja, Spahic war früher. Linksverteidiger, Douglas Santos oder Tim Leibold?
Douglas Santos.
Richtig, Leibold war in der zweiten Liga. Dann vor der Abwehr, Matti Steinmann oder Klaus Jasula?
Matti Steinmann ist danach nochmal irgendwann nach Indien, glaube ich, gegangen. Jasula.
Nee, Jasula war auch in der zweiten Liga. Matti Steinmann war so eine Christian Titz Entdeckung, weil Titze ja vorher Trainer der zweiten Mannschaft war und Matti Steinmann hat gespielt. So, rechts außen, Philipp Kostic oder Joscha Wagnumann?
Kostic müsste ja eigentlich links gespielt haben, also deswegen Wagnumann.
Nee, rechts. Also Kostic war's, rechts.
Echt?
Ja.
Aber hat er nicht so einen starken linken Fuß? Da hat er doch eigentlich, er hat doch in Frankfurt auch immer links gespielt.
Hat immer links gespielt, ja. Aber da kam er, okay, über, die, der kam okay, über die rechte Seite. Links, wenn wir denn da weitermachen, Tatsuya Ito oder Marcel Janssen?
Das war 2018. Das war glaube ich noch, das war Ito schon, oder?
Ja, Janssen, ja, war schon in Rente.
Ja.
Dann zentral.
Der hat ja auch den Fußball nie geliebt, ne?
Nee, der auf keinen Fall. Luis Holtby oder Valon Berami?
Holtby.
Richtig, war auch Torschütze. Neben ihm Hand oder Fuß?
Aaron Hand.
Richtig, der hat das zweite Tor geschossen und es fehlt noch der Stürmer. Der sah später auch die rote Karte. Bobby Wood oder Artyom Rudnevs?
Ich würde sagen Bobby Wood.
Richtig.
Rudnevs war früher, ne?
Rudnevs war früher.
Rudnevs war doch der, der doch seiner Frau die Zunge abgebissen hat.
Ja, kann sein. Wahrscheinlich beim Küssen. Und er war später auch noch bei Hannover 96. Ja, das war mein kleines HSV-Quiz. Mehr HSV dann gleich nach dieser kurzen Unterbrechung. Jetzt bist du dran.
Das war sehr, sehr schön. Ich möchte mit dir einfach schon mal ganz gerne in die zweite Liga blicken, weil die ist ja bislang hier katastrophal zu kurz gekommen. Und ich möchte mal, das ist wirklich nicht ganz einfach.
Ging
das auch
so, dass als die zweite Liga losging, ich war ja im Urlaub, immer runtergescrollt habe, hier hat der HSV gespielt, wir hatten der HSV gespielt. Und dann fiel mir ein, ach so, den findet man da ja gar nicht mehr.
Nee, ich habe immer in der ersten Liga geguckt und habe gesagt, so, wir hatten Holstein Kiel gespielt, wir hatten Holstein Kiel gespielt. Am
vergangenen Wochenende, okay.
Aber naja, gut, du weißt ja, wie es ist, dies, das, also von daher, das ist ja, das baut sich ja gerade auf. Das ist ja so wie Wolken, die sich auftürmen. Die See wird rauer und dann erst verlässt Holstein Kiel den Hafen und jetzt segeln sie. Naja, egal. Lassen wir das. Ich möchte mit dir ganz gerne mal gucken, ob du da ein paar Spieler von hinbekommst. Ich glaube, es ist nicht so einfach, mit dir die wertvollste Elf der zweiten Liga, die elf wertvollsten Spieler der zweiten Liga mit der Position Tor beginnen wir. Laut transfermarkt.de Quelle mit dem heutigen Stand. Die elf wertvollsten Spieler im Tor. Der wertvollste Torhüter der zweiten Fußball-Bundesliga.
Boah, das ist echt schwierig.
Es ist sehr schwer.
Ist das Noll von Hannover?
Nee. Wir gucken, er ist 19 Jahre jung und spielt bei einem Gegner, gegen den Holstein Kiel auch schon gespielt hat.
Ich bin da schwach auf der Brust.
Also ja?
Im Urlaub habe ich wenig,
okay,
konsumiert.
Dann
weiß ich nicht. Ich kann dir, ich weiß, dass Kiel in Fürth gewonnen hat. Die ersten beiden Gegner kann ich dir nicht mehr sagen.
Er spielt beim SC Paderborn im Tor.
Ja, Pelle Buving ist es nicht. Der ist jetzt in Fürth. Der war auch mal in Paderborn. Nee, hilf mir.
Dennis Seim.
Ach, Dennis Seim, Stuttgart 2.
Ja.
Ja.
Dann gucken wir mal, ob du den hinbekommst, den wertvollsten Linksverteidiger laut transfermarkt.de. Mit einem Marktwert von 2,5 Millionen. Er ist US-amerikanischer Nationalspieler.
John Tolkien.
Und spielt bei Holstein Kiel.
Ja.
Okay, wir nähern uns dem Ganzen. Sehr gut. Wir schauen auf einen Innenverteidiger. Er hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Er spielt bei Hannover 96 und hat einen Marktwert von 3 Millionen. Vorheriger Verein FC Red Bull Salzburg. Ist nur ausgeliehen. Er ist vor allen Dingen da, damit Hannover 96 hinten nicht Punkt steht.
Offen.
Nicht blank steht.
Ach, Henry Blank.
Henry Blank.
Henry Blank, der war mal in Dortmund.
Wirklich?
Ja, bei der zweiten.
Wir schauen auf einen Spieler.
Der hat aber gar nicht gespielt, Blank.
Von Darmstadt 98, der 22 Jahre jung ist in der Innenverteidigung. Ein Kader, ein Marktwert
Patrick
von
Pfeiffer.
4 Millionen. Nein, ehemaliger U21-Nationalspieler mit dem Vornamen Clemens und mit dem Nachnamen Riedel.
Clemens Riedel, okay.
Es ist wirklich zu schwer. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte von Anstoß ein Quiz gefunden, das zu schwer ist für Michael Augustin. Das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Dieser Spieler ist ausgeliehen. Er ist ein U21-Nationalspieler, Rechtsverteidiger, spielt beim VfL Bochum. Hört auf den Namen Leandro
Morgalla.
Sehr gut. Du kommst langsam rein. Jetzt haben wir im defensiven Mittelfeld in der zweiten Fußball-Bundesliga den wertvollsten Spieler. Wer könnte der wertvollste Spieler in der zweiten Fußball-Bundesliga sein? 7 Millionen Marktwert. Aktueller U21-Nationalspieler. Nürnberg, 22 Jahre jung.
Jens Castrop.
Nee. So ähnlich. Er ist, er heißt mit Vornamen Kasper.
Kasper Janda.
Kasper Janda ist der wertvollste Spieler.
Ach, Castrop ist zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Kasper Janda.
Genau. Ja, Castrop stimmt, ist zu Borussia Mönchengladbach gewechselt. Wir sind nochmal beim VfL Bochum. Defensives Mittelfeld. Er spielt für Mali. Und ist auch aktueller Nationalspieler. Wie gesagt, defensives Mittelfeld. 6 Millionen sein Marktwert.
Sissoko?
Es ist Sissoko. Ibrahima Sissoko. Sehr gut. Wir schauen auf den rechten Flügel. Es handelt sich hierbei um einen aktuellen schwedischen Nationalspieler. Er ist unter anderem auch Vertretungskapitän bei einem ehemaligen Erstligisten.
Redest du von Holstein Kiel?
Es ist Holstein Kiel.
Aber rechter Flügel, Alexander Bernhardsson?
Es ist das Wunder von Bernhardsson.
Es ist Alexander Bernhardsson.
Es ist Alexander Bernhardsson, absolut richtig. Dann haben wir im offensiven Mittelfeld, auch interessant, ich kann einen kleinen schon mal spoilern, Fabian Reese ist tatsächlich nicht dabei.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
3,5 Millionen.
Hertha Maurice BSC. Krattenmacher ist dabei, ne?
Das
Maurice
ist er.
Krattenmacher.
Das ist
den er. Hatte ich auch gerne bei St. Pauli gesehen.
Maurice Krattenmacher, 20 Jahre jung. Ja. Linker Flügel, nochmal Hertha BSC.
Hat in Ulm gespielt, kommt von Unterhaching, gehört den Bayern mittlerweile.
Ja, ne?
Linker Flügel, Hertha BSC.
Aus Polen, 2 Millionen Marktwert.
Karbownik?
Ja. Ja. Stark. Und jetzt haben wir noch den teuersten Stürmer, der am Wochenende mit seinem neuen Mannschaftskameraden Finn Porat gewonnen hat. Also er muss...
Sila.
Absolut. Absolut richtig.
Fabian Reese nicht dabei, das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, aber das ist...
Was ist das denn für eine Auflistung?
Das ist Transfermarkt.de. Liebe Grüße an die Kolleginnen und Kollegen von Transfermarkt.de. Warum ist Fabian Reese eigentlich nicht dabei?
Fabian Reese ist der beste Zweitligaspieler.
Aller Zeiten. Nee, das war hier, wie hieß er noch damals, der Brasilianer, den Hoffenheim verpflichtet hat für unfassbar viel Geld.
Carlos Eduardo.
Ja, Carlos Eduardo.
Luis Gustavo hat auch Zweitliga gespielt.
Stimmt, Luis Gustavo, der ist dann noch zu den Bayern gegangen.
Ja, ne? Und Wolfsburg und so. Ja, wir haben ja noch gesagt, dass wir...
Warte mal ganz kurz, das müssen wir noch sagen. Mensch, das hat richtig Spaß gemacht.
Ich hoffe, dass es den Hörern Spaß gemacht hat.
Ja, ja.
Bei diesem Mitraten.
Also, ich hoffe es auch.
Wenn ihr noch dabei seid, wir reden jetzt über den HSV und über Werder Bremen.
Ja.
Und Fabian bestimmt, wie es weitergeht. Mit Werder oder mit dem HSV?
Lass uns doch mal mit Werder weitermachen und dann schauen wir nämlich voraus auf das Derby, das ja nun auch noch ansteht. Das ist doch irgendwie auch ganz schön.
Genau.
Lass uns mit Werder anfangen und ich sag's jetzt einfach mal. Ich glaube wirklich, dass Werder dieses Jahr direkt absteigt.
Oh,
ja.
Endlich mal eine klare Aussage von dir.
Ja.
Aber du weißt schon, dass in einer Woche noch viel passieren kann. Ne? Das Transferfenster, man merkt das auch, es zieht hier so ein bisschen.
Ja, ist noch geöffnet.
Nobelviertel. Das Transferfenster hat nicht nur hier in Hamburg, sondern auch in Bremen noch geöffnet und überall anders auch. Aber ich gebe dir recht, man ahnt jetzt so in etwa, warum Ole Werner vor einigen Monaten gesagt hat, nö, ich werde meinen Vertrag nicht verlängern.
Ja.
Und warum es zur Trennung kam, weil der logischerweise in die Personalpolitik und auch in die perspektivische Ausrichtung der Bremer eingeweiht war. Ja, und da ist durchaus ein rigider Sparkurs eingeleitet worden. Ich habe mal aufgeschrieben, das muss ich wirklich ablesen, weil es sind einige Namen, wer alles weg ist, etc. Irrsinnigerweise eine Woche vor dem Spiel in Frankfurt zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Jetzt steht da Mio Backhaus, der unerfahrene Torhüter im Tor Nummer 1. Ich finde, auch diese leichte Nervosität hat man ihm, zumindest in der Zusammenfassung, die ich dann abends im ZDF-Sportstudio gesehen habe, angemerkt. Marvin Ducksch, der in, ich glaube, 3 seiner 4 Bremer Jahre immer Topscorer war und er spielte phasenweise auch mit Niklas Füllkrug, mit dem späteren Nationalspieler Niklas Füllkrug zusammen. Ich weiß, er hatte auch wegen seiner Körpersprache einen schweren Stand bei den Werder-Fans, aber Marvin Ducksch, krasser Verlust. Berg ist weg, Jung, Veljkovic, Köhn sind weg. Vor allem Jung und Veljkovic natürlich jetzt auch keine unumstrittenen Stammspieler, aber wichtige Spieler fürs Binnenklima, fürs Teamgefüge, für die Hierarchie. Und bisher gibt es neu links außen Mangula, Innenverteidiger Wöber, der ist mittlerweile verletzt, und Karl Hein, zweiter Torwart neben Mio Backhaus. Und auf der Bank saßen Spieler, deren Namen ich zum Teil noch nie gehört habe. Wesley Ade, nie gehört. Mick Schmetgens, irgendwo schon mal gelesen. Karim Koulibaly wurde eingewechselt. Boah, was für ein dünner Kader. Horst Steffen ist natürlich ein Trainer, der kann Spieler entwickeln.
Dazu Linnen und Weiser langzeitverletzt.
Ja, genau, aber auch nur zwei. Ne? Horst Steffen hat ja in Elversberg gezeigt, dass er auch eine Zeit braucht, um eine Mannschaft zu entwickeln. Und das war ja auch das Elversberg-Prinzip, mit vielen Leihspielern eine gute Mannschaft aufzubauen. Eine, die ja in der vergangenen Saison um ein Haar sogar in die Bundesliga aufgestiegen wäre. Und ich glaube, mit diesem Plan hat man ihn auch in Bremen geködert. Er findet das bestimmt oder begreift das bestimmt als Riesenchance, so einen namhaft großen Verein wie Werder zu trainieren. Aber jetzt steht unterm Strich ein Pokal aus in Bielefeld. Es ja. ist der Pokalfinalist und es ist mittlerweile Zweitligist. Es ist keine Blamage, für mich auch keine Überraschung. Kann mal passieren, aber ein Spiel in Frankfurt, in dem Werder mal komplett chancenlos war.
Ja, genau. Aber das ist ja eigentlich auch schon das Bittere an der ganzen Geschichte, die du gerade erzählt hast, dass es für die meisten keine Überraschung war. Und das kann ja eigentlich auch wirklich nicht der mittelfristige Anspruch von Werder Bremen sein. Ich fange jetzt nicht an mit so einem Verein mit der Tradition. So Tradition garantiert dir überhaupt gar nichts. Aber die Ansprüche müssen doch wirklich anders sein. Und es muss doch zumindest der Anspruch sein, irgendwie mittelfristig wieder auf Augenhöhe mit dem SC Freiburg zu kommen, irgendwie auf Augenhöhe wieder mit dem FC Augsburg zu kommen, irgendwo in dieses Regal hineinzugreifen, wo die Conference League ist. Und
aber das Ansprüche haben ja auch was mit finanzieller Machbarkeit zusammen, mit dem Budget. Und da scheint es in Bremen ein großes Problem zu geben.
Aber das ist, finde ich, tatsächlich genau das, was wirklich am bittersten und für mich auch noch den übelsten Nachgeschmack hat zum Saisonstart, dass die meisten auch Werder-Fans, ne? Also ich finde ja Werder auch total sympathisch. Bin auch, halt es ja auch mit Werder und wünsche denen alles Gute und schaue mir dann irgendwie die Entwicklung an. Und das mit Ole Werner haben wir ja auch schon gesagt, dann ging Berg weg, wollte Made, glaube ich, hätte man einfach mal, da hat man auch einen riesengroßen Fehler gemacht, dass man dem nicht vielleicht auch ein bisschen mehr Geld geboten hat, weil den hätte man natürlich jetzt, also mit dem Transfererlös hätte man auch Werder nochmal komplett anders umbauen können.
Ja, aber dieser Spieler entwickelt sich ja in einer spielstarken Mannschaft, wenn er mit Spielern, die noch ein höheres Niveau haben, zusammenspielt. Die hatte er in Bremen ja auch nicht. Und in Bremen hat er ehrlicherweise so im letzten Saisondrittel, bevor er dann nach Stuttgart wechselte, wir sind in der Saison 2023/24 gezündet. Vorher war er auch so ein bisschen als chancentot verschrien.
Definitiv, aber da hat man trotzdem dann das falsche Gespür beziehungsweise nicht die Weitsichtigkeit gehabt und den Transfer, den du gerade eben auch schon angekündigt hast, Mangala?
Nee, Mangula.
Mangula. Ja, ist ja überhaupt.
Linksverteidiger.
Ist ja überhaupt. Linksaußen. Genau, linksaußen. Ist ja überhaupt eigentlich gar nicht Werder-like. Dass Werder jetzt da für den, ich glaube, 10 Millionen auf den Tisch legt, ja, für einen relativ unbekannten Belgier, 21 Jahre jung, das ist dann wiederum ja auch so der Gegenentwurf dazu, wir haben kein Geld und auf mal haust du da irgendwie für einen Spieler, der irgendwie bei Juventus Turin mal so ein bisschen Talent angedeutet hat, haust du so Carlos Alberto-mäßig irgendwie auf mal so 10 Millionen raus. Das finde ich ganz, ganz, ganz merkwürdig. Und wie gesagt, nochmal die Tatsache, dass selbst die Werder-Fans sagen, okay, wir fahren in der ersten Runde des DFB-Pokals. Übrigens wusstest du, dass Werder der Verein ist, der am häufigsten in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden ist.
Ja,
ja, klar, wusstest du das?
Nee, aber ich habe das
haben wir nochmal den wertvollsten Mittelfeldspieler der zweiten
Liga. Fabian Reese, aber der taucht in deiner Aufzählung nicht auf.
Nee, genau, und weißt du, aber nochmal, Punkt, bring den Satz einmal zu Ende, dass selbst die Werder-Fans sagen, wir fahren nach Bielefeld und scheiden da wahrscheinlich aus. Das ist irgendwie, finde ich, katastrophal.
Ja, man muss sich fragen, was hat sich Clemens Fritz bei dem Kader gedacht? 10 Millionen für Mangula, da muss er ja einen Wiederverkaufswert sehen, der dann vielleicht das Doppelte ist.
Ja.
Das ist ja auch durchaus gängiges Mittel, dass Spieler, talentierte Spieler verpflichtet werden, um sie dann für eine viel höhere Summe zu verkaufen. Und das könnte auch der Bremer Weg sein. Aber wenn Marco Grüll vorne stürmt und wenn das der Stürmer Nummer 1 ist und ein Marvin Ducksch nicht gleichwertig ersetzt wird, der zuverlässig immer der Topscorer war, fast immer, in einer der Saisons, in der er noch mit Niklas Füllkrug zusammenspielte, war es Füllkrug. Wenn der geht und eben, wie ich gerade sagte, nicht gleichwertig ersetzt wird, dann ist das ein Problem.
Ja.
Und Cetera war einer der stabilsten Torhüter der vergangenen Saison. Und der kann natürlich auch von Mio Backhaus nicht gleichwertig ersetzt werden. Der hat den Bremern vielleicht auch den einen oder anderen Punkt gerettet in der vergangenen Saison. Boah, das, Werder ist ein Abstiegskandidat. Aber ich halte Horst Steffen, das kann man ja, glaube ich, auch an seinem Werdegang ablesen. Für einen sehr guten Trainer hat Elversberg als No-Name-Club von der dritten Liga in die zweite Liga geführt, in die Spitzengruppe der zweiten Liga geführt, fast in die erste Liga geführt, hat Spieler weiterentwickelt. Es gibt ja Berichte, wonach Elias Baum möglicherweise dann auch ausgeliehen wird. Mit denen arbeitete Steffen in Elversberg zusammen. Der gehört Eintracht Frankfurt und vielleicht wäre das dann ein Neuzugang, aber ich glaube, da muss auch in der Offensive was passieren. Und so wie Werder da aufgetreten ist und so wie sich die Mannschaft in der Transferperiode, die noch nicht zu Ende ist, ich will es nochmal betonen an dieser Stelle, verstärkt hat, sind die Bremer für mich ein Abstiegskandidat, aber am Ende wird Werder nicht absteigen.
Okay, ich habe irgendwie vorhin noch gerade gelesen, dass Werder auch noch irgendwie jetzt einen Japaner, einen Rechtsverteidiger verpflichtet hat. Also von
Gotoku
daher,
oder Hiroki Sakai?
Weder noch, aber...
Ja, das habe ich jetzt noch nicht gelesen, aber ich glaube, da wird noch was passieren.
Da und muss auch noch vor allem
was passieren. Dass Bremen in Frankfurt verliert, ist keine Überraschung, aber ja, es war wohl schon so, dass die Bremer da 90 Minuten chancenlos gewesen sind. So, der HSV ist wieder da. Der HSV hat gestern sein Comeback in der Bundesliga gefeiert, 0-0 bei Borussia Mönchengladbach. Hast du das Spiel in irgendeiner Form verfolgt?
Are you stupid? Are you stupid? Hast du es gesehen? Hier diese Auszüge aus der HSV-Doku. Da hat doch Merlin Polzin so eine laute Ansprache nach dem Spiel auf Schalke vergangenes Jahr
Always
gehalten.
Always Hamburg. Gestern angefangen. Ich dachte, es wäre ein Film. Ich dachte, ich gucke mir jetzt nochmal 90 Minuten an, aber es sind ja 6x30.
Ja.
Und ich habe die ersten 90, also die ersten drei Folgen gesehen. Wie geht die wohl aus? Am Ende wahrscheinlich mit einem Happy End.
Das ist eine große Frage, wie die ausgeht.
Nee, die habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe das Spiel gestern gesehen bei Borussia Mönchengladbach und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass der HSV plötzlich verteidigen kann. Hat sich ganz anders präsentiert als in der zweiten Liga im 5-4-1.
Und auch in der Vorbereitung.
Da haben sich die Hamburger ja bewusst für stärkere Gegner entschieden und deswegen auch eine Klatsche nach der anderen kassiert. Unter anderem 1-5 gegen Freiburg. Es war wenig Aufstieg auf dem Platz, ne? Also Heuer Fernandes im Tor, Muheim, El Fadli, Sahiti, Königsdörfer, Rössing, Lillisit, der 18-jährige Norweger, war zwar auch Bestandteil des Aufstiegskaders, der kam in der Winterpause, aber den will ich da jetzt mal nicht mit aufzählen. Der hat gestern ja auch von Beginn an gespielt. Das ist erstmal meine Einleitung. Jetzt kommst du. Ich will jetzt hier keinen Monolog halten, aber ich habe auch noch danach ein paar Anmerkungen.
Also ich habe erstmal großen Respekt davor, dass der HSV jetzt nicht mit einer Niederlage in die Saison gestartet ist. Und ich finde, so ein Punkt, den kann man wirklich mal so ganz gut aus Mönchengladbach mitnehmen. Und glaube aber auch, dass da auch noch im Kader ganz, ganz viel passieren muss, um dann auch wirklich es realistisch zu gestalten, dass der HSV unter die ersten 15 kommt. Weil ich glaube, das wird wirklich schwierig genug in dieser Saison. Aber so das, was ich mitbekommen habe, ich habe tatsächlich relativ viel gehört, live gehört, da vom WDR mit Armin Lehmann und am Abend mir dann noch eine Zusammenfassung angeguckt. Ich finde, das war schon sehr reif und sehr abgeklärt. Die hätten ja so eigentlich auch noch sie haben ja ein Tor geschossen. Das haben sie sich dann ja so ein bisschen selbst verabseitzt.
Michel Bronsis geht in den Kopfball von Paulsen rein. Wäre er weggeblieben, wäre der Kopfball reingegangen und der HSV hätte möglicherweise 1-0 gewonnen.
Und mit Yusuf Paulsen ja auf jeden Fall dann auch noch ordentlich Qualität von der Bank gebracht. Also das fand ich schon deutlich mehr, als ich erwartet hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich hatte wirklich viel weniger erwartet und hatte gesagt, okay, wenn alles normal läuft, Borussia Mönchengladbach ist natürlich jetzt auch mit den Abgängen um Player etc. pp. Auch jetzt nicht unbedingt mehr das Borussia Mönchengladbach, dass man eben so den HSV aus dem Stadion schießt. Aber ich hatte eigentlich schon mit einem klaren Sieg von Borussia Mönchengladbach gerechnet.
Ja. Okay, ich hätte auch gedacht, dass Gladbach gewinnt, klar nicht. Ich finde, es war für den neutralen Beobachter ein eher schwaches Spiel.
Ja.
Völlig egal, ein Punkt in Gladbach für den HSV, perfekt.
Ja.
Und ich fand auch interessant die Analyse nach dem geschafften Aufstieg, die Stefan Kunz, Klaus Koster und Merlin Polzin vorgenommen haben. Das wurde ja auch bei der, ich glaube, es war die nicht die Antrittspressekonferenz, sondern die Saisoneröffnungspressekonferenz, Presserunde mit Sportvorstand Stefan Kunz von ihm angesprochen. Die Hamburger haben sich die Daten angeguckt nach der Zweitligasaison und auch dann nach der abgelaufenen Erstligasaison, was so Intensität, Tempo, Aggressivität angeht, wäre der HSV auf dem letzten Platz gewesen. Also nicht auf dem 18., sondern auf dem 19. Da waren alle Mannschaften, die in der vergangenen Saison in der ersten Liga waren, besser als der HSV. Also muss eine andere Mannschaft her, der Fußball muss neu entwickelt werden, eine Transformation, und es sind ja viele Säulenspiele abgesägt worden, halte ich eigentlich für gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Schonlau, wobei der ja auch keine tragende Rolle mehr gespielt hat in der Rückrunde der abgelaufenen Saison, Reis konnte der HSV nicht halten, Selke hatte andere Pläne, Königsdörfer wollte weg, ist dann durch den Medizincheck geflogen in Nizza, aber der wäre normalerweise auch nicht mehr dabei. Meffert und Glatzel sind so ein bisschen abgesägt worden, Glatzel hat gestern im Kader gefehlt, nicht weil er zu schlecht war, sondern weil er angeschlagen war. Meffert kam ja in den letzten Minuten noch von der Bank. Ich finde das gefährlich, weil ja diese erfolgreiche Mannschaft auch eine Energie versprühen kann, und bin kein Freund davon, Mannschaften so auseinanderzureißen. Aber nach diesen 90 Minuten und der wirklich erstaunlich stabilen Defensivleistung bin ich zur Erkenntnis gekommen, war vielleicht doch der richtige Weg. Ich fand Rembeck und Capaldo im Zentrum gut. Mhm. Capaldo zum ersten Mal ein Spiel von dem gesehen. Das ist echt so ein Abgewichster. Ich mag das Wort nicht, aber ich glaube, jeder, der sich für Fußball interessiert, weiß, was ich damit meine. Ein abgewichster Spieler. Ja, aber so Chancen kreieren, das ist dann noch nicht, das steht dann in der nächsten Lektion an, im nächsten Kapitel. Und Josef Paulsen, hast du gesagt, Verstärkung, der ist ja auch gleich Kapitän geworden, Capaldo sein Stellvertreter, weil Paulsen ja auch von der Bank kam, war Capaldo gestern bei Anpfiff der Kapitän. Ich weiß nicht, ob sich, wenn du Selke und Paulsen vergleichst, der HSV auf der Stürmerposition verbessert hat. Paulsen ist natürlich bei dem Fußball, das den Polzin spielen lassen will, der sehr auf Pressing ausgelegt ist, der sinnvollere Spieler. Aber Paulsen hat ja in den vergangenen Jahren bei Leipzig auch nur noch so eine, die Rolle des Ergänzungsspielers gehabt. Ich weiß nicht, ob der da jetzt so viele Tore schießen wird. Gut, gestern hätte er eins gemacht, wenn Mikkel Bronsies nicht dazwischen gegangen wäre. Also ich bin von diesem Transfer nicht so hundertprozentig überzeugt. Hab auch erst gedacht, ey, wie kann denn der jetzt gleich Kapitän werden? Dann sind wir wieder beim Thema gesunde Teamhierarchie, die ja da war, sonst steigst du nicht auf. Aber dann hat Polzin da gesagt, ja, aber Sebastian Schonlau, als der vor ein paar Jahren kam, der kam als Neuzugang aus Paderborn, der wurde auch gleich Kapitän. Ja. Punkt für ihn, würde ich sagen.
Definitiv, also ich glaube per se schon an die individuelle Klasse und auch an die Erfahrung eines Josef Paulsen, und man muss natürlich dazu auch sagen, dass Davy Selke jetzt auch nicht in der ersten Liga so seine entsprechenden Tore geschossen hat oder beziehungsweise auch nicht so abgeliefert hat wie in der zweiten Liga, und von daher halte ich es schon für sinnvoll, ob er natürlich das jetzt noch imstande ist, auch immer dauerhaft auch über 90 Minuten zu bringen, weiß ich nicht. Oder ob er auch beim HSV dann die meiste Zeit von der Bank kommen wird oder in der 60. Minute ausgewechselt wird, das wird sich zeigen. Aber erstmal ist es, glaube ich, schon eine sinnvolle Verpflichtung, vor allen Dingen jemanden zu haben, der eben mit ganz viel Routine in so ein Spiel geht. Also das denke ich schon.
Es gibt ja immer noch den Plan, den jüngeren Bruder von Mario Vuškovic, Innenverteidiger, zu verpflichten. Möglicherweise passiert da noch was. Weil so gut der HSV auch verteidigt hat, Torunariga, der ja auch in der Vorbereitung wohl einige Aussätze hatte, auch mal in einem Vorbereitungsspiel vom Platz flog, den fand ich sehr fehlerhaft. Also der hat viele individuelle Fehler gemacht und hat die Bälle auch oft rausgeschlagen. So, ne? Also von dem hätte ich mir mehr erwartet. Ich finde El Fadli gut, Omari habe ich zum ersten Mal gesehen, aber vielleicht durchaus sinnvoll, dann noch einen Innenverteidiger zu holen. Ja, der neue HSV, muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass der defensiv stabil auftritt.
Wie spielt am kommenden Freitag?
Interessante Frage. Da frage ich mich auch, wer macht eigentlich das Spiel? Wer will den Ballbesitz haben? Denn St. Paulis Fußball unter Alexander Blessin hat sich ja auch dahingehend geändert, dass die Mannschaft mehr darauf ausgerichtet ist, die Schnelligkeit der Spieler, die Neuverpflichtungen sind ja durchweg in der Offensive schnelle Spieler gewesen, einzusetzen. Und ich bin gespannt, wer sich denn erbarmt, das Spiel zu machen. Ich erwarte da jetzt kein 3:3, das ging ja hin und her gegen Dortmund. Ich erwarte da eher so ein Spiel wie dann gestern im Borussia-Park in Mönchengladbach. Ja. 0:0 ist, glaube ich, auch ein realistischer Tipp bei diesem Spiel. Ich sehe allerdings leichte Vorteile bei St. Pauli. Ich habe es vorhin schon so ein bisschen erklärt. St. Pauli ist mittlerweile in der ersten Liga angekommen. Und der HSV war 7 Jahre weg und spielt einen ganz anderen Fußball und hat sich als Mannschaft noch nicht so gefunden. Das haben ja auch die Ergebnisse in der Vorbereitung bewiesen. Ich glaube, der HSV muss diesen Prozess noch machen. Könnte natürlich mit einem Sieg unfassbar viel Energie freisetzen. Ja. Aber ich halte St. Pauli fußballerisch so als Team stärker als den HSV. Also ich schätze St. Pauli stärker ein. Das meine ich jetzt so neutral, ich das behaupten kann.
Ja.
Und deswegen sehe ich St. Pauli leicht im Vorteil, sage aber trotzdem, dass das Spiel 0-0 ausgeht.
Ja, ich kann das gut nachvollziehen, was du meinst und denke das auch, dass St. Pauli bestimmt so vom Ansatz her ein bisschen mehr mitbringt für so ein Bundesliga-Match. Aber am Ende ist es, glaube ich, so, dass gerade so ein Spiel nicht deshalb oder nicht dadurch entschieden wird, sondern ich glaube, dass das eben dann davon begleitet sein wird, dass es eben wieder dieses Derby ist und dieses Aufeinandertreffen. Und das, ich glaube, das wird wieder so ein ganz klassisches, so ein DFB-Pokal-Charakter letztendlich sein. Am Freitagabend, Flutlicht, alle freuen sich darauf. Es wird, glaube ich, intensive Zweikämpfe geben, die dann besonders frenetisch bejubelt werden. Es gibt vielleicht wieder so eine Aktion wie, ihr dürft nicht hier bei uns durch den Mittelkreis gehen und nicht wahr machen.
Als sich Steffen Baumgart so über Fabian Hützler dann aufgeregt hat und der HSV da die erste Rudelbildung beim Wahrmachen schon ausgelöst hatte. Ja, bin ich gespannt, welche Schlüsse zumindest St. Pauli daraus gezogen hat. Gut, der Trainer heißt nicht mehr Hürzeler, sondern Blessin. Alles richtig, was du sagst.
Ja, und dann so, glaube ich, vielleicht auch Unterbrechung, weil Rauchtöpfe gezündet werden oder dann hier und da nochmal was anderes passiert. Ich glaube, es wird auch sehr davon abhängig sein, ob der Schiedsrichter ein nicht so sehr sichtbarer Schiedsrichter ist, sondern vielleicht auch einer ist, der das wie im Hintergrund so lösen kann oder ob er sich vielleicht auch aufpeitschen lässt von der Atmosphäre und kleinlicher wird, aufgeregter wird, schnelle gelbe Karten zückt und damit natürlich das Publikum auch wieder so ein bisschen weiter anstacheln wird. Also ich glaube, davon wird es leben. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch tatsächlich echt richtig drauf, dass es wieder das Derby zwischen Werder und dem HSV geben wird. Also auch das sind ja so Dinge, davon lebt ja wirklich so die Fußball-Bundesliga, muss man ganz ehrlich sagen. So nachdem in den vergangenen Jahren immer häufiger, und das meine ich total respektvoll, immer mehr Exoten, trotzdem auch, da zähle ich Holstein-Kiel auch dazu. Ja, oder auch Heidenheim so aufgestiegen sind. Ne? Das war jetzt ja
zwischendurch mal
ganz kultig so, ne, für die erste Liga, Paderborn oder so. Aber das war jetzt ja nicht so, dass man gesagt hat, okay, und mit dieser Mannschaft kehrt auch gleichzeitig eine große, traditionsreiche Fußballbegegnung
zurück. Mit dem 1. FC Köln auch.
Über ja, genau.
Haben wir jetzt absolut gar nicht gesprochen, aber wir sind ja auch schon in der Nachspielzeit. Dabei wollten wir ja die Vorspielzeit möglichst breit ausdehnen. Haben wir, glaube ich, auch geschafft. Also würdest du mir zustimmen, dass das Derby unentschieden ausgeht oder wie lautet dein Tipp?
Ich glaube sogar tatsächlich, dass St. Pauli gewinnt. Ich glaube, dass St. Pauli das gewinnen wird. Das hat mich schon tatsächlich überzeugt. Wie gesagt, ich fand den HSV auch wirklich gut, aber ich fand jetzt so wirklich, wie St. Pauli gegen Dortmund gespielt hat, das fand ich schon gut. Auf der anderen Seite, ja, habe ich es ja gerade eben gesagt, weiß man nie, wie so ein Spiel dann ausgeht. Ich muss aber, bevor wir jetzt die erste Folge der Saison abschließen, müssen wir nochmal ganz kurz Holstein Kiel streifen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es eine Art Spitzenspiel gibt.
Es gab ja auch das Versprechen in der letzten Folge vor der Sommerpause, dass wir trotz des Abstiegs auch noch über Holstein Kiel sprechen werden.
Und natürlich ganz generell auch über die zweite Liga, ne?
Ja, genau.
Viel auch über Elversberg und Eintracht Münster ist natürlich auch Eintracht Braunschweig. All diese Vereine wollen wir nochmal ganz groß streichen.
Preußen Münster wird die Überraschungsmannschaft der kommenden Saison.
Meinst du?
Ja, meine ich. Sehr guter Trainer, Alexander Ende, klare Spielidee. Hat viele Spieler aus Verl auch mit nach Münster genommen, beziehungsweise die waren schon da. Münster wird irgendwo im Mittelfeld landen und das wäre ja schon eine Überraschung.
Und weißt du, was denn die Münsteraner Zeitung am nächsten Tag als Titel?
Ende gut, alles gut.
Ja.
Ja. Aber du wolltest was über Holstein Kiel sagen.
Ich wollte nur sagen, dass ich so ein bisschen auch gedacht habe, so okay, dass der Start in die Saison, der war nun ja wirklich mehr als holprig, war mal interessant, was sich da jetzt entwickelt.
Niederlage, Niederlage, Sieg.
Genau. Und da ist ja letztendlich auch genau
Darmstadt, Bielefeld, sorry, dass ich dir immer dazwischen
kriege.
Darmstadt, Bielefeld, Fürth waren die Gegner. Jetzt habe ich
genau, jetzt Auswärtssieg in Fürth. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kann mir vorstellen, das ging mir jetzt gar nicht nur selbst so, aber ich kann mir vorstellen, dass so das ein oder andere Holstein-Herz schon geblutet hat. Also natürlich lebt man natürlich gerne in der Vergangenheit und erzählt gerne die Geschichten von früher. Aber Holstein Kiel hat ja nun wirklich auch nahezu die gesamte Aufstiegsmannschaft verloren oder die Bundesligamannschaft verloren. Inklusive natürlich A, Transfers, die besonders wehtun, wie mit Shuto Machino oder Armin Gigovic, aber auch B, mit Spielern, die eben besonders für dieses Mannschaftsgefüge standen, mit Timo Becker, natürlich auch ein Stück weit mit Luis Holtby, jetzt auch noch Finn Porat und so weiter. Man kann beliebig das fortführen, vielleicht auch Marvin Schulz, der natürlich nicht mehr so viel gespielt hat.
Aber der spielt jetzt auch in Münster.
Genau, und du hast aber so dieses Gefühl gehabt, so okay, jetzt ist da wirklich nichts mehr da, und das ist, ich will nicht sagen, ein großer Vorwurf, den man Marcel Rapp machen kann, aber wenn man ihn so beobachtet, dann ist es vielleicht ein Charakterzug seiner, dass er häufig sehr unterkühlt, fast schon nordisch unterkühlt, aber ist ja gar kein Norddeutscher.
Aus der Hoffenheimer Ecke, ne?
Ja, genau, schwäbisch, ja, so ja, genau.
Auf hört jeden man Fall. Ja auch, wenn er spricht.
Genau, und dass der wirklich so abgeklärt an die Sache rangeht. Okay, wir hatten jetzt diese Bundesliga-Saison, wir sind mit dieser Mannschaft aufgestiegen, hatten diese Bundesliga-Saison, und dazu muss man, wenn man ein bisschen weiter wegzoomt oder von mir ist auch sogar noch ein bisschen näher ranzoomt, muss man ja einfach mal sagen, für die Fans von Holstein Kiel sind die Spieler, die ja damals mit Holstein Kiel aufgestiegen sind, das sind ja Legenden. Das ist ja im Prinzip so, als würdest du bei Borussia Dortmund in die 2012er Mannschaft reingucken. Das ist die Mannschaft, die damals das Double gewonnen hat. Oder du gehst 2004.
Marcel Schmelzer.
Du gehst 2004 in die Werder-Mannschaft rein, die das Double geholt hat. Ja. Das sind so Ereignisse, jetzt ja wirklich so natürlich in einem anderen Zusammenhang, aber für die Fans des Vereins, die so outstanding sind, dass du natürlich eigentlich sagst, du müsstest jede dritte Straße in Kiel nach diesem...
Du willst eigentlich die Zeit anhalten, ja, dass die nicht wirklich älter werden, dass ja, die auch noch jahrelang für dich spielen.
Ja, ich weiß natürlich
genau, was du meinst.
Und dann kommen natürlich auch die Strategen, und das ist dann ja vielleicht sogar schon fast ein bisschen der Martin-Kind-Ansatz, der immer gesagt hat, man darf sich von Emotionen nicht leiten lassen und vor allen Dingen keine wirtschaftlichen Entscheidungen auf Basis einer Emotion treffen. Aber so geht es dann eben Marcel Rapp an. Da sagst du, okay, das ist jetzt Geschichte, wir müssen jetzt wieder von neuem Anlauf nehmen, und Holstein Kiel, ich will es jetzt auch gar nicht episch lang machen, aber Holstein Kiel hat ja auch in der zweiten Liga auch recht ungewöhnlich für Holstein Kiel und für auch irgendwie so ein bisschen so diese beschaulichen Kieler Weg, zurückhaltende Art, die meisten Millionentransfers getätigt, hat auch spannende, wirklich spannende junge Spieler dazu gewonnen, wie Jonas Terkelsen, spannender norwegischer Kreativfuß auf der 10, Kaspar Davidsen, U21, dänischer Nationalspieler, und jetzt nochmal ein Rechtsaußen verpflichtet, der auch schon relativ viele Tore geschossen hat.
Lass uns ruhig die Namen sagen.
Adrian Kapralik heißt er.
Adrian Kapralik, genau.
Genau. Und aus
der Slowakei.
Na, also das heißt, auch da kommt eine Menge wieder nach. Aber ich habe mal mit einem Kumpel mich auch darüber unterhalten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es vielleicht auch sehr brachial sein kann. Will heißen, wenn zum Beispiel Holstein Kiel jetzt, sag ich mal, so eine Salatbar ist, gibt es ja in Hamburg auch, ne? Dann hast du momentan, glaube ich, relativ viele Keimlinge in der Auslage oder vielleicht auch Tomaten, die noch grün sind, Bananen, die noch grün sind, die noch nicht so richtig reif sind.
Aber genau, das ist doch die Qualität von Marcel Rapp. Der kommt aus dem Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim. Der kann doch solche Spieler ausbilden, und Olaf Rebbe entdeckt solche Spieler. Also den Ansatz finde ich schon richtig.
Das stimmt, aber dein Daily Business ist ja zum Beispiel auch das, dass du ja vielleicht Laufkundschaft hast oder eben auch Stammkunden, die dann wieder reinkommen und sagen, Mensch, ich habe hier in der vergangenen Zeit so leckere Salate und Bowls hier gehabt. Habt ihr die noch? Und dann sagt man so, ja, momentan nicht. Und dann musst du die da deine Stammkundschaft, zu deiner Stammkundschaft, musst du die enttäuschen und sagen, erst im halben Jahr wieder.
Aber du kannst doch diese Spieler, die du aufgezählt hast, nur zum Teil halten. Also Armin Gigovic und Shuto Machino, die bekamen logischerweise auch nach dem Abstieg Angebote und sind nicht zu halten gewesen. Bei Finn Porat war ich überrascht, ehrlich gesagt.
Ja.
Da hat Holstein Kiel bei Instagram irgendwie Mitte letzter Woche noch so eine kleine Bildershow gemacht. So sah er aus 2018, als er kam. Dann wurde ein Foto von ihm gepostet und dann aktuelles Foto Finn Porat 2025. Damit wurde dokumentiert, dass er eben schon 7 Jahre da ist. Und einen Tag später, zack, Finn Porat wechselt zu Schalke 04. Hat mich überrascht. Ich weiß nicht, ob der Grund der war, dass er sich bei Schalke eine bessere sportliche Perspektive erhoffte, weil er war jetzt auch kein klarer Stammspieler
in
der aktuellen Kieler Mannschaft. Ne? Aber ich finde, die Offensive von Holstein Kiel, die hat schon gehobenes Zweitliganiveau, wenn dann die drei dauerhaft spielen, die jetzt zuletzt in Fürth gespielt haben, mit Skripski, mit Bernhardsson, mit Harris vorne drin. Also da muss sich Kiel überhaupt nicht verstecken.
Nein, überhaupt nicht. Also definitiv. Ich gebe dir natürlich auch ein Stück weit recht. Auf der anderen Seite glaube ich wiederum auch, und das war ja auch im Aufstiegsjahr so, dass Holstein Kiel eben nicht aufgestiegen ist, weil sie jetzt den wirklich besten Kader hatten, sondern ich glaube, weil sie das beste Teamgefüge hatten, den besten Team-Spirit. So. Und das ist, glaube ich, manchmal noch mehr wert, auch wenn Marcel Rapp natürlich sagen würde, okay, Holstein Kiel hat die meisten intensiven Läufe, hat die meisten Sprints in der zweiten Liga. Das heißt, die Mannschaft ist fit, die braucht jetzt nur noch die Spielidee übergestülpt zu bekommen und dann wird das schon funktionieren. Ich glaube trotzdem auch, dass dazu gehört, dass du, weiß ich nicht, nach Feierabend auch gerne noch mit
einsaufen gehst.
Ja, um es mit Timo Becker zu sagen, ja. Ja. Nein, also du weißt, was ich meine. Ich glaube, dass das schon irgendwie auch ein Faktor ist, aber und dafür stand natürlich am Ende dann noch mal Finn Porat umso mehr. Wir wollen es gar nicht so episch lang machen. Wir werden auch in Zukunft bestimmt nochmal wieder Holstein Kiel streifen. Wir sind hier schon gleich bei 1:20 und so viel kann ja sich gar kein Mensch anhören, oder?
Ich hoffe schon.
Ja, und ich hoffe auch.
Die Spotify-Playlist, die wir ja auch haben, ja. Die heißt Anstoß, ja. Da gibt es von mir Feierabend von Großstadtgeflüster.
Alles klar, ich packe hier, wer ist einer der besten Fußballer der Geschichte? Spielt immer noch?
Mbappé.
Ja, oder in Amerika spielt er aktuell?
Lionel Messi.
Ich packe Messi rauf, den Song Messi.
Ja, von
Dingsbums.
Ich weiß, Dingsbums. Für meine Kinder gut.
Dingsbums. Außerdem, sagt doch nochmal hier, wenn ihr irgendwie was zu bemäkeln habt, Kritik oder vielleicht auch einfach nur Lob, eure Meinung, haut die gerne direkt in die Kommentare bei Spotify. Könnt ihr einfach darunter kommentieren. Und ansonsten gerne Feedback, immer her damit.
Sterne verteilen.
Ja.
Bei Apple Podcasts könnt ihr uns auch bewerten und wir haben ja auch eine Instagram-Seite.
Ja.
Da sind wir über jegliche Art von Feedback dankbar. Positiv wie negativ.
Und übrigens www.tickets@anstoss/stadiontournee 2026. Da könnt ihr die ersten Plätze kaufen für unsere Stadionshow. Wir
bespielen die großen Bühnen.
Ja.
Von Kiel über Köln nach Kaiserslautern.
Genau, das ist die Triple K Show 2026. Da freuen wir uns drauf. Ich freue mich übrigens auch schon auf nächste Woche, weil dann gibt es wahrscheinlich wieder eine Anschlussfolge, ne? Wenn wir es einrichten können.
Ja, dann werde ich was vom Hamburger Derby erzählen.
Ja.
Ich werde da sein.
Echt?
Und mir das angucken. Und genau, wir werden über Fußball reden und sicherlich auch vielleicht etwas länger über dieses Spiel und über alles, was sonst noch passiert. Und da ist schon wieder Länderspielpause.
Bitte, fährst du da auch hin?
Ja.
Ja, wo geht's hin?
Weiß ich noch nicht.
Okay, das hört ihr alles
hier. Bratislava.
Wenn das kein Spoiler ist, wenn ihr jetzt nicht gefesselt seid und euch jetzt schon auf die kommenden Folgen freut, dann weiß ich auch nicht.
Ich war noch nie in Bratislava.
Alles klar. He's a Bratislava. Na, 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 na. Okay. Like no other. Tschüss.
Tschüss, 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 tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.